Ich begrüße euch alle nochmal ganz recht herzlich. Danke nochmal für den schönen Empfang. Muss jetzt nicht jedes Mal sein, wenn wir hier da sind, dass ihr so einen Empfang für uns macht, aber wir hätten jetzt auch nichts dagegen. Nee. War wirklich schön. Danke auch für die Gemeinschaft. Gerade noch. Ja, ich freue mich, dass wir zusammen sein dürfen heute Morgen hier und ich freue mich ganz besonders, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Es klang ja gerade schon an. Erstens habe ich nichts gegen verlängerte Wochenenden, vielleicht geht euch das auch so. Aber ich glaube, dass auch so Pfingsten auch für unsere Gemeinden nochmal so ein ganz besonderes Fest ist. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was bedeutet eigentlich Pfingsten genau? Und für uns ist es irgendwie heutzutage vielleicht klar, warum wir Pfingsten feiern. Gott schenkt uns den Heiligen Geist und schafft damit eine Verbindung erstmal von jedem von uns untereinander. Wir sind zusammen durch den Heiligen Geist verbunden und Gott schafft eine Verbindung zu sich selbst. Das ist Pfingsten für uns. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Jesus hat sein Leben gegeben, hat sein Leben verschenkt, dass der Weg frei ist zum Vater und hat uns verlassen auf dieser irdischen Welt und ist uns aber durch den Heiligen Geist, durch Pfingsten näher, als er es vielleicht jemals körperlich wirklich auf dieser Welt hätte sein können. Das ist Pfingsten für uns. Aber Pfingsten gab es ja schon vor Jesus. Und da hat es ein bisschen eine andere Bedeutung gehabt, das Pfingstfest. Und das fand ich so schön in der Vorbereitung, weil es so gut passt zu dem Bibelwort, was ich uns heute mitgebracht hat. Und zwar hatte Pfingsten die Bedeutung, oder man nannte es, das Wochenfest. Das kam daher, weil es ungefähr so die 7 Wochen nach dem Passafest stattfand. Und man nannte das auch das Fest der Erstlinge oder das Fest der Ernte. Es war eine Art Erntedankfest damals. Und wer sich dafür interessiert, da kann man im 2. Mose nochmal viel nachlesen. Das ist wirklich unwahrscheinlich interessant. Das war so dieses 2. große Fest nach dem Passafest. Und heute sitzen wir ganz entspannt da. Wir durften jetzt gemeinsam frühstücken. Dürfen ein langes, schönes Wochenende genießen. Das Wetter passt. Alles ist super, aber früher war es, glaube ich, nicht ganz so entspannt. Also wenn man da mal nachliest, was da früher so los war, es war also üblich, dass man einige Tiere opferte. Ich habe uns mal das mitgebracht, darunter waren 2 junge Stiere, 1 Widder, 7 einjährige Schafe, 1 Bock, nochmal 2 einjährige Schafe als Dankopfer, einige Speiseopfer und freiwillige Gaben der Israeliten. Auch als Zeichen und als Gedenken an die Sklaven, Witwen und Waisen unter ihnen, um sich auch zurückerinnern, dass sie selber mal Sklaven waren damals in Ägypten. Also wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt, hatten die es nicht so ganz entspannt. Es war mit viel Arbeit verbunden damals, so ein Fest. Haben wir es heute ein bisschen angenehmer. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt vor so einem langen Wochenende mal einkaufen geht, könnte man auch denken, dass einige wahrscheinlich das immer noch so praktizieren. Aber im Grunde genommen ist es ein bisschen entspannter. Ja, Pfingsten als Fest der Ernte. Und genau das passt so gut zu unserer Geschichte heute Morgen, beziehungsweise zu dem Gleichnis, was ich uns heute mitgebracht habe. Bevor man erntet, was muss man machen? Irgendwie logisch, man muss erstmal was sehen. Ne? Und im Grunde genommen, ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen Hobbygärtner ist, ist das jetzt nicht unwahrscheinlich schwer. Aber wir lesen heute davon, dass es doch auf ein paar Dinge ankommt. Und vor allem, dass das richtige Sehen eigentlich schon den Ernteertrag vorbestimmt. Ich habe das große Glück persönlich, dass in unserer Gemeinde und in meinem Freundeskreis einer meiner besten Freunde studierter Landwirt ist. Und ich habe ihn letztes Mal gefragt, sag mir doch einfach mal so ganz für einen Laien ganz einfach, auf was kommt es denn beim Sehen eigentlich an? Und er hat mir dann gesagt, es sind eigentlich 3 wichtige Punkte. Die Qualität des Samens an sich, der Samen muss passen erstmal. Man braucht einen trockenen und verfestigten Mutterboden und der Samen braucht die richtige Einstecktiefe, 2 bis 4 cm, dass er Wurzeln schlagen kann und nicht nur an der Oberfläche sichtbar wird. Und mit diesen Infos würde ich jetzt gerne einsteigen und mit euch gemeinsam lesen. Wer von euch eine Bibel da hat, kann mitlesen, ihr könnt aber auch gerne hier vorne mitlesen. Und zwar wollen wir gemeinsam lesen Matthäus 13, die Verse 4 bis 9. Matthäus 13, die Verse 4 bis 9. Ein Bauer säte Getreide aus, dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf, Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort gingen die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, vertrockneten die Pflänzchen, weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdschicht zu wenig Nahrung fanden. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, so dass sie schließlich erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden und brachte das 30-fache, 60-fache, ja sogar das 100-fache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Also um das gleich mal vorne wegzunehmen, ich habe es meinem Landwirt schon gesagt, er weiß anscheinend, was er tut. Es passt ganz gut. Und er hat eigentlich genau das beschrieben, was wir hier gerade lesen. Aber Jesus geht in dem Gleichnis noch etwas mehr in die Tiefe, will ich mal sagen. Ich will es mal von hinten anfangen. Ganz am Ende haben wir gerade gelesen, oder wir lesen es noch, sehen es vorne. Jesus betont, hört genau auf das, was ich euch sage. In einer anderen Übersetzung, das finde ich ganz cool, heißt, wer Ohren hat, der höre. Also Jesus betont hier ganz klar, wir sollen zuhören. Jetzt kann man sagen, okay, wollen wir doch, ne? Wenn wir unseren Kindern was erzählen oder unserem Gegenüber, ich jetzt gerade, ich finde es auch schön, wenn ihr mir zuhört und nicht weiter Kaffee trinkt, ist ja was ganz Normales. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus hier was ganz Grundsätzliches ansprechen will, weil er macht es nicht umsonst und er macht es auch nicht in anderen Gleichnissen. Er betont, wir sollen zuhören. Wisst ihr, in anderen Gleichnissen, wenn man das mal vergleicht, dann geht es Jesus oft um eine gewisse Thematik, ein Thema. Es geht mal um Freude, um Dankbarkeit, um Finanzen, Nächstenliebe, was auch immer. Aber Jesus beschreibt ein Szenario, und man kann sich ein Bild machen und genau über dieses Thema wird dann gesprochen. Aber nicht bei dem Gleichnis. Bei dem Gleichnis geht es jetzt nicht um ein detailliertes Ereignis oder über einen Themenkomplex, sondern vielmehr um das große Ganze, um den Zugang zu einem geisterfüllten Leben, passend zu Pfingsten. Ein Leben, was Frucht bringen soll. Ein Leben, was aus Liebe und Dankbarkeit, aus Zuversicht und Hoffnung bestehen soll. Und oder, wie je nachdem, wie man es sieht, ein Leben, was aus Kampf und Zweifeln bestehen kann, aus Sorge und Angst. Und Jesus betont, dass wir sollen ganz genau zuhören, weil in dem Gleichnis ein Zugang steckt. Ein Zugang, Frucht zu bringen. Eine Frucht, die ihm die Ehre gibt und eine Frucht, die nicht messbar ist. Aber genau das ist eben nicht ganz so einfach und hängt davon ab, wie der Samen oder wie die mehrere Samen ausgesät werden. Wir lesen davon, wie Jesus uns drei Möglichkeiten beschreibt, wie dieser Samen falsch gesät werden kann. Der Samen fällt auf den Wegesrand, wird von den Vögeln weggeholt, bevor er überhaupt aufgehen kann. Der Samen fällt auf zu harten und steinigen Boden, das, was ich vorhin gesagt habe, die richtige Einstecktiefe, und kann keine Wurzeln schlagen, er kann keine Frucht bringen. Und die dritte Variante, der Samen fliegt zwischen die Disteln und wird einfach überwuchert, er wird überwachsen. Er bringt nicht die Frucht, die man sich erhofft hat. Und ich würde gerne noch ein Stück weiterlesen, weil Jesus dann beschreibt, okay, was meint er genau damit? Und wenn wir das machen, dann lesen wir in Matthäus 13, in Versen 18 bis 20. Wer die Botschaft von Gottes neuer Welt hört, sie aber nicht versteht, bei dem kommt der Satan und reißt die Saat aus dem Herzen. Damit ist der gemeint, bei dem die Körner auf dem Weg fielen. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit Begeisterung annimmt, aber sein Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn dieser Mensch wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät oder gar verfolgt wird, wendet er sich wieder ab von Gott. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, aber die Sorgen des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Okay, Jesus beschreibt hier im Grunde nochmal diese drei Möglichkeiten, die wir gerade schon angesprochen haben, und gibt nochmal ein genaues Beispiel, wie sieht es in unserem Alltag aus. Also er spricht davon, wie man Gottes Botschaft zwar akustisch hört, aber nicht versteht. Es ist wie wenn die Vögel die Saat wegholen. Anschließend beschreibt er, wie das Samen zwar kurzzeitig aufgeht, aber nicht lange hält. Er bringt keine nennenswerte Frucht und setzt den Menschen gleich, der mit Begeisterung Gottes Wort hört, aber wenn es Schwierigkeiten gibt, sich wieder abwendet. Und als letztes, wenn man Gottes Botschaft hört und annimmt, aber von Ängsten und Sorgen und dem Wohlstand so verleitet wird, dass man sich wieder von Gott abwendet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn man so ein Bibelwort vorbereitet oder wenn man sich mit einem Bibelwort zu Hause beschäftigt, umso öfter man das liest, desto mehr Fragen kommen einem manchmal. Und ich habe mich ja hier in der Vorbereitung so gefragt, okay, welche von den drei Dingen sind denn eine Realität in meinem Leben? Und relativ schnell bin ich drauf gekommen, okay, ich bin Christ, mein Leben gehört Jesus Christus, ich habe jetzt nicht unbedingt vor, mich heute oder morgen noch von ihm abzuwenden. Eigentlich klar, ich gehöre zu denen, die Frucht bringen, oder? Ganz klare Sache. Aber umso länger man sich manchmal Gedanken macht zu einem Text oder sich wirklich damit beschäftigt und sich darauf einlässt, umso mehr arbeitet es manchmal in einem. Und vielleicht ändern sich die Gedanken mal. Und ich habe dann überlegt, okay, es kommt schon vor, dass ich Gottes Wort höre, dass ich Gottes Wort durch ein schönes Andachtsbuch höre oder lese, durch eine gute Predigt, einen schönen Podcast, sonntags im Gottesdienst. Ich höre täglich Lobpreislieder. Ich kann die Gottesliebe immer und immer wieder sehen. In den Augen meiner Kinder, durch meine Familie, durch meine Gesundheit. Wie Gott mich versorgt, wie er mich aufbaut und tröstet, wie er mich erbaut und ermahnt. Einfach wie Gott mit mir Beziehung leben will, ist Stunde für Stunde und Tag für Tag. Und dann muss ich mich fragen, wie oft erkenne ich die Tiefe wirklich? Wie oft bin ich wirklich bereit, dass das meinen Alltag verändert? Wie oft lasse ich zu, dass sein Wort, sein Wirken direkt Einfluss auf mein Leben nimmt? Und Geschwister, auch wenn es weh tut, muss ich mir eingestehen, der Samen, den Gott in mein Herz sehen möchte, der ist so oft schon wieder weg, bevor er überhaupt die Chance hat aufzugehen. Der Samen ist weg, bevor er diese Frucht bringen kann, bevor ich meinem Nächsten vielleicht was weitergeben kann, bevor ich jemandem ein Lächeln gegenüberbringen kann, bevor ich vielleicht jemanden aufbauen kann, so wie Gott mich vorher aufgebaut hat. Und wenn ich dann weiterschaue und weiterlese und Jesus berichtet, wie man glaubt und mit Gott lebt, aber sich in Schwierigkeiten oder in Problemen dann abwendet und der Glaube keinen Bestand hat und keine tiefen Wurzeln hat, wenn ich tief drüber nachdenke, dann muss ich auch da sagen, ja, das ist ein Problem, was ich in meinem Leben kenne. Und wisst ihr, was mich in dem Beispiel so ergreift, was Jesus hier bringt? Wir lesen davon, wie man den Glauben mit Begeisterung annimmt. Mit Begeisterung. Das heißt nicht nur aus Tradition oder aus so einem Pflichtbewusstsein, sondern eigentlich mit Begeisterung. Aus vollem Herzen glaubt man. Man ist voll dabei. Und trotzdem kommt man wieder und wieder ins Wanken. Vielleicht kennt ihr das. Und am Ende bleibt der Glaube doch manchmal so unbeständig. Und ich frage mich, wie oft hat sich Gott mir offenbart? Wie oft hat er mich geleitet und geschützt? Wie oft durfte ich eigentlich schon Wunder sehen vor meinen eigenen Augen? Und doch muss ich zurückschauen manchmal und muss feststellen, ja, ich weiß, dass Jesus Christus lebt. Ich weiß, dass Jesus mein Herr ist. Dass er ein lebendiger Gott ist, dem Himmel und Erde unterliegen und der mich begeistert. Und trotzdem komme ich ins Wanken, ins Zweifeln. Ich komme manchmal ins Anklagen oder ins Wegrennen. Es tun sich Schwierigkeiten auf oder Dinge, die ich mir anders vorgestellt habe. Und ich merke, meine Wurzeln brechen weg, weil sie so oft nicht fest genug sind. Und als letztes spricht Jesus davon, wie dieser Wohlstand eine Verführung ist. Und da frage ich mich, wie oft bin ich eigentlich auf der Suche nach so weltlichen Dingen? Vielleicht kennt ihr das. Anerkennung, dass mir jemand Lob gibt, wie toll ich was gemacht habe. Vielleicht nach mehr Geld, mehr Ruhm, keine Ahnung. Dass mich die Leute leiden können. Anstatt mich vielleicht manchmal zu fragen, okay, wie kann ich eigentlich meinem Herrn Jesus gefallen? und nicht dieser Welt. Und ich lasse zu, wie diese Dinge dann immer wieder dafür sorgen, dass mein Glaube den Fokus verliert und am Ende genau das passiert, was Jesus beschreibt. Er wird überwuchert. Er kann gar keine Frucht bringen. Wisst ihr, um ehrlich zu sein, ja, das ist eine bittere Erkenntnis manchmal, wenn man sich mit sowas so tief beschäftigt und auf sein eigenes Leben schaut und dann mal mitbekommt, okay, es ist eigentlich gar nicht so, wie es vielleicht auf dem ersten und vielleicht auch nicht so, wie es auf dem zweiten Blick scheint. Und wenn man das wirklich mal zulässt und ganz ehrlich zu sich selber ist, dann tut es auch ein Stück weit weh. Aber wisst ihr, am Ende ist die Erkenntnis, genau das, was ich gerade beschrieben habe, das ist Evangelium, Geschwister. Jesus ist ans Kreuz gegangen, obwohl er wusste, dass ich ihn immer wieder enttäuschen werde. Dass ich ihn möglicherweise verleugne. Wir haben es vorhin gehört, so wie Petrus. Ich verleugne ihn, wenn es vielleicht wirklich drauf ankommt. Hat Petrus auch gemacht. Vorher war er bereit, für seinen Herrn zu sterben. Er war bereit, für Jesus zu sterben. Kurze Zeit später verleugnet er ihn. Ich erkenne mich selbst da drin wieder. Das eine Mal so, das andere Mal so. Jesus wusste, dass ich vielleicht wegrennen werde. Dass er einen ganz anderen Plan mit mir hat, aber ich schlage seine Hand weg und gehe lieber eigene Wege. Er wusste, dass mein Glauben manchmal ist wie so eine Feder im Wind. Aber wisst ihr was? Er hat es trotzdem gemacht. Und wisst ihr, was ich sagen kann? Davon bin ich so überzeugt. Jesus ist nicht überrascht von meinem und von unserem Verhalten. Aber wenn wir das manchmal denken, dass wir Jesus überraschen, weil wir nicht seinen Wegen folgen. Aber Jesus ist nicht überrascht. Jesus wusste schon damals ganz genau, was los ist und trotzdem hat er es gemacht. Er hat sich für dich und für mich verschenkt, weil wir es ihm trotzdem wert waren. Und wir dürfen heute sagen, wir glauben an den Gott, dem es wieder wert wäre. Jesus würde sich wieder verschenken. An so einen Gott dürfen wir glauben, liebe Geschwister. An einen Gott, der sein reines und unbeflecktes Leben dafür gibt, für uns gibt, obwohl er weiß, dass wir ihn enttäuschen werden. Und weil er wusste, wir werden es nicht alleine schaffen, wir werden nicht von uns heraus gerecht sein können. Wir werden von uns heraus nicht barmherzig sein können. Wir werden von uns heraus nicht bedingungslos lieben können, so wie er das getan hat. Und wir werden auch von uns heraus kein heiliges Leben führen können. Aber wir sind heilig gesprochen durch ihn, durch seinen Namen, durch den Namen Jesus Christus und durch sein Blut, was am Kreuz geflossen ist. Wir glauben an einen Gott, der nicht nach hinten schaut, sondern nach vorne. Und an einen Gott, der nicht die hundert oder die tausenden von Versuchen sieht, wo du den Samen vielleicht falsch ausgesät hast, sondern der sich auf das eine Mal freut und jubelt, wenn du den Samen mit ihm gemeinsam richtig siehst. Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Und er will dich an der Hand nehmen und will dir zeigen, wie man richtig sieht. Seht, Entschuldigung. Wir lesen dann weiter. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden. Matthäus 13, Vers 23. Es gibt auch fruchtbaren Boden. Den Mensch, der Gottes Botschaft hört und versteht, so dass er Frucht bringt, 30, 60, ja sogar 100-fach. Das sagt Jesus. Aber wie kommen wir genau dorthin? Dass wir eben nicht vergebens wieder sehen und dann wird der Glaube überwuchert, er schlägt keine Wurzeln, was auch immer, er wird weggeholt vom Satan, bevor er überhaupt ja, in unser Herz kommt. Wie bringen wir Frucht? Auch keine rationale Frucht, die messbar ist, sondern genau diese übernatürliche Frucht. Jesus sagt uns es selbst. In Johannes 15, Vers 5 lesen wir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr kennt den Vers mit Sicherheit. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also Jesus gibt uns im Prinzip selber die Antwort. Und ich möchte euch zuhören, wisst ihr, vielleicht kann unser Landwirt erzählen, wie man technisch richtig sieht, wie das funktioniert. Aber nur Jesus kann uns zeigen, wie wir den Samen geistlich richtig sehen, wie wir den Samen geistlich richtig einpflanzen. Und genau deshalb ist es so wunderschön, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Nicht mehr wie damals als ein Fest für die Ernte, sondern in der Gewissheit, dass Jesus Christus, der auferstandene Herr, in uns wohnt und uns dadurch näher niemals sein könnte. Als ich das letzte Mal bei euch sein durfte, ging es im Großen und Ganzen so um dieses Thema Beziehung. Beziehung zu Gott, eine ganz persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus aufbauen. Und ich denke, dass das heute wieder eine Antwort ist nach dem richtigen Sehen. Wer in mir bleibt, vielleicht könnte man auch sagen, wer an meiner Hand bleibt. Mir kam in der Vorbereitung so dieses Bild, was das, glaube ich, ganz gut beschreibt. Unser kleiner Hosea, der ist jetzt noch nicht ganz 2 Jahre und ja, der entwickelt gerade so ein bisschen seinen eigenen Kopf. Und vielleicht kennt ihr das als Eltern, wenn man so los will, man will wohin und sagt dann so, komm, wir gehen, dann strecke ich gerne mal so die Hand aus, so als Zeichen, so komm, wir machen jetzt los. Und dann kann es passieren, dass man so den Arm ausstreckt und schaut oft in so zweifelnde Augen von dem Kind. Und ja, oftmals passiert es dann, dass das Kind sich für eine andere Möglichkeit entscheidet und so nach kurzem Überlegen, zack, gibt es 180-Grad-Wendung und er rennt weg. Und das hat mich so an unser Verhalten unserem Herrn Jesus gegenüber erinnert. Wie Jesus dasteht und uns so den Arm ausstreckt und uns so sanft zuruft, hey, komm doch mit mir mit. Ich kenne den Weg, ich kenne den richtigen Weg. Vertrau mir. Und wir stehen so davor, und dann ist die Frage, was machen wir? Machen wir es so wie unser Sohn vielleicht? Legen eine 180-Grad-Wendung hin und rennen weg? Ich mach's manchmal, sage ich euch ganz ehrlich. Lassen wir los. Vertrauen wir auf diese Wurzeln, auf unsere Wurzeln, die in unserem Herrn Jesus gegründet sind? Oder kehren wir um? Jesus will uns an der Hand nehmen, aber er reißt uns nicht, er zieht uns nicht. Jesus, der Vater und der Heilige Geist sind Gentlemen. Mir hat mal jemand gesagt, der Heilige Geist, der zieht nicht, der drückt. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Jesus zieht uns nicht. Wenn du dich fragst, wie sehe ich mein Leben richtig? Ebenso, dass es Frucht bringt, dann kann ich dir nur empfehlen, dich zu fragen, wie ist denn deine Beziehung zu Jesus? Wo steht Jesus denn in deinem Leben? Frag dich das und danach kannst du sehen, wo du in deinem eigenen Leben stehst. Wo steht Jesus in deinem ganz alltäglichen Leben? Daran lässt sich messen, wo du stehst. Was macht denn so eine gute Beziehung aus? Im Grunde genommen sind es doch ganz einfache, simple Dinge, oder? Egal in welcher Beziehung, ob in der Beziehung zu unserem Partner, zu unseren Eltern, Großeltern, zu unseren Freunden, man kann das immer gleichsetzen in jeder Beziehung. Man kann über alles reden, man schätzt sich, man vertraut sich, man kann sich öffnen, weil man weiß, man wird nicht enttäuscht. Man kann sich mal die Meinung sagen, man kann mal was aushalten. In einer richtigen, guten Beziehung ist man aber bereit, sich zu vergeben. Mal eine Spannung auszuhalten. In einer guten Beziehung will man doch so viel wie möglich Zeit miteinander verbringen, oder? Man ist nicht abhängig von äußeren Einflüssen. Man schätzt den anderen eigentlich mehr als sich selbst. Das ist eine gute Beziehung. Und das sind mit Sicherheit nur einige wenige Sachen. Wenn es dir vielleicht manchmal so geht wie mir und du schaust so auf dein Leben und denkst, okay, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann ja, manchmal wird mir Gottes Wort gestohlen, bevor es überhaupt Raum gewinnen kann. Wenn du merkst, mir fällt es schwer, in einer Konstanz zu leben, eine Konstanz in meinem Glaubensleben aufzubauen und du strauchelst oftmals, wenn es so ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Und wenn du merkst, okay, ja, auch Wohlstand mit all dem, was dazugehört, hält mein Glauben am Boden oder lenkt mich ab von dem, was eigentlich wirklich ist, wichtig ist, dann möchte ich dir heute Morgen einfach raten, dann möchte ich dir Mut machen und dich einladen zu überprüfen, wie ist deine Beziehung mit Jesus? Ist sie noch das, was sie mal war? Ist sie das, was sie sein könnte? Investierst du noch diese Zeit, die es eigentlich bräuchte, um diese Beziehung gesund zu erhalten? Investierst du noch dort rein, wo Jesus sagt, hey, das ist wichtig für dich, das ist gut für dich, stärkst du das Verhältnis? Bibel lesen, Gebet, Gemeinschaft, Abendmahl. Stärkst du noch diese Säulen, wo Jesus sagt, das wird dir gut tun? Oder sind es vielleicht nur noch religiöse Pflichten für dich? Traue ich Jesus überhaupt zu, diese Frucht zu bringen? Traue ich ihm das zu, dass mein Leben so eine Frucht bringt, dass es menschlich eigentlich gar nicht zu erklären ist? Ich möchte zurufen, Jesus wartet auf dich mit ausgestreckten Armen. Und glaub mir eins, Jesus wartet nicht darauf, diese verpassten Möglichkeiten mit dir zu besprechen, sondern er wartet darauf, mit dir den Samen richtig zu sehen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist die Lösung. Und nur an seiner Seite und nur an seiner Hand werden wir Frucht bringen. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Ich habe jetzt noch ein, zwei Geschichten mitgebracht, die ich euch gerne erzählen würde, die eigentlich genau das beschreiben. Eine Frucht, die übernatürlich ist, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wir haben uns vor 2-3 Jahren ein Haus gekauft, ein altes Haus mit einem relativ großen Grundstück. Und wir haben das dann ein bisschen angefangen auszubauen. Es ging jetzt aber ein bisschen schleppen, weil wir noch ein paar andere Projekte hatten. Aber ich musste natürlich im Sommer, ihr werdet es vielleicht kennen, musste man wenigstens mal so ein bisschen Rasen mähen, ne? Und die letzten Jahre gab es immer wenig Wasser und egal wo wir also waren, hat mir jeder dann so gesagt, ja, unser Rasen, das verbrennt alles. Und mein Opa, der hat da einen Haufen Hasen, hat gesagt, es gibt keinen richtigen Löwenzahn mehr und keine Ahnung. Und wisst ihr, ich bin immer in meinen Garten gegangen und hatte so einen Löwenzahn. Meterhohe Brennnessel, keine Ahnung, was auch immer, dunkelgrünes Gras. Also mich hat es so ein bisschen erinnert an das, als Kaleb und Josua im gelobten Land waren, das war Honig und Selchen, Weintrauben, so habe ich immer dran gedacht, ja, so einen fruchtbaren Boden haben wir gekauft, Gott hat es bejaht, auch wenn es mich beim Rasenmähen manchmal ein bisschen, ja, hätte ein bisschen langsamer wachsen können. Und ich habe mir immer so gedacht, unser Vorbesitzer, der hatte einen Haufen Tiere gehabt. Also der hat eine Sau gehabt, der hat Tauben gehabt, der hat Schafe, Ziegen, Hasen, Hühner, Enten, alles Mögliche gehabt. Und für mich war das klar, weil das über Jahrzehnte hat auf dem Boden, ne, und auf gut Deutsch gesagt, die verrichten dort Tag für Tag ihr Geschäft, dann ist das guter Dünger. Ne? Und dann habe ich immer mit meinen Nachbarn geredet, die haben bei uns rundherum so ein bisschen Landwirtschaft. Und dann habe ich gesagt, ja, unser Rasen, ne? Das ist natürlich Qualität. Und dann irgendwann sagt dann meine Nachbarin, ja, aber das kann man ja heutzutage gar nicht mehr machen. Dann sage ich so, was kann man denn nicht mehr machen? So, naja, also jetzt, der Vorbesitzer, der hat ja jedes Jahr im Sommer da seine Klärgrube komplett entleert auf dem Rasen, auf der Wiese. Und dann habe ich gesagt, okay, also war dann wahrscheinlich nicht nur das tierische Geschäft, sondern halt auch das menschliche. Ne? Aber da musste ich so ein bisschen lachen. Aber im Grunde genommen beschreibt das trotzdem genau das. Es fließt über. Das ist eine Frucht. Ich habe keinen kleinen Rasen, der so ein bisschen grün ist, wo mal eine schöne Blume wächst, sondern es ist so viel, dass man es eigentlich gar nicht ermessen kann. Und in unserem Dorf gibt es seit jetzt schon ein paar Jahren eine Gemeinde. Also da gab es ein Ehepaar, die waren in einer Gemeinde gewesen und irgendwann hat ihm der Herr gezeigt, okay, sie sollen was Eigenes machen, was Eigenes gründen. Und die waren dann als Hauskreis erstmal unterwegs und irgendwann sind die immer mehr gewachsen und haben irgendwann eine Räumlichkeit gesucht und sind dann in unser Dorf, sozusagen, gekommen, da ist eine alte Tupperwarenfabrik und haben dann mit einigen wenigen Leuten dort Gottesdienste gemacht, ein riesen Gebäude, also passen so schätzungsweise zum Gottesdienst ganz entspannt so 200, 300 Leute rein. Also viel zu groß damals gewesen. Und heute kann ich euch sagen, wenn man sonntags dran vorbeifährt, steht das komplette Feld, ein komplettes Feld voll mit Autos. Und mittlerweile machen die dort zwei Gottesdienste, weil sie bekommen nicht mehr als 200, 250 Leute dort rein und müssen jetzt eine zweite Stunde machen. Und wir haben uns letztens mit Freunden von uns unterhalten, die dort mit waren, von Anfang an mit dabei waren. Und dann erzählt mir der Mann eine Geschichte und sagt, in dem Dorf haben sie einen Mann kennengelernt, der gebetet hat. Früher in diesem Dorf gab es wahrscheinlich ein paar Christen und er hat gesagt, hey, es wäre so schön, wenn es hier wieder mehr Christen im Ort geben würde. Und da habe ich mir so gedacht, ist das nicht verrückt? Und entschuldigt bitte jetzt die Ausdrucksweise, aber in irgendeinem Kuhkaff im Vogtland sitzt ein Mann in seinem stillen Kämmerchen und betet dafür, dass es wieder schön wäre, wenn er vielleicht christliche Nachbarn hätte, wenn vielleicht mal ein paar Kinder durchs Dorf rennen würden, wenn wieder ein bisschen Leben wäre. Und heute stehen Sonntag zum Gottesdienst 300, 350 Autos dort oben und das Dorf wird überfüllt von Christen. Es hätte doch auch gereicht, hätte Gott gesagt, okay, ich schenke denen mal ein paar christliche Nachbarn, gib der Ruhe, mal eine kleine Gemeinde, mal einen Hauskreis, vielleicht lernt er mal jemanden kennen. Aber genau das ist es. Wenn der Samen richtig gesät ist, dann fließt es über. Dann wird es nicht messbar sein. Dann wird es mit unserem Verstand nicht zu begreifen sein. Aber Gott ist gut. Und Gott wartet darauf, dass wir den Samen sehen, und dass er Frucht bringen kann in uns und durch uns. Ich habe noch eine letzte Geschichte. Ich war die letzten Jahre, ich habe vorhin mit Roland drüber geredet, auf der Meisterschule gewesen und habe dort jemanden kennengelernt, echt mittlerweile einen guten Freund. Und irgendwann kamen wir ins Gespräch, ja, da waren schon ein, zwei Jahre vergangen und irgendwann erfährt er, dass ich Christ bin. Und er war da eher so ein bisschen anders eingestellt, richtig, war ein bisschen Spannung, aber war alles okay. Und hat mir dann irgendwann so ein bisschen über sein Leben erzählt und hat er als Kind sehr, sehr viel durchgemacht, unvorstellbar schlimme Sachen. Und er hat dann während dieser Phase einige Prüfungen nicht bestanden und dort wirklich Prüfungsangst gehabt. Und das hat irgendwann hingeführt zu einer echt schweren Depression. Also nicht nur das, auch noch andere Probleme, die nicht aufgearbeitet wurden. Also ganz, ganz schlimm. Und um das ein bisschen abzukürzen, irgendwann klingelt bei mir das Telefon und er erzählt mir irgendwann davon, dass er Selbstmordgedanken hat. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe das erstmal so ein bisschen abgetan. Ja, ich habe erzählt, wie schön das Leben ist und so weiter und versucht damit irgendwie, ich habe gebetet und gesagt, Jesus, rede du durch mich und irgendwie habe ich ein bisschen getan und habe dann ihm irgendwann gesagt, weißt du was, wenn das wirklich mal wieder konkret wird, dann ruf mich doch einfach an. Ist doch egal, wann das ist. Kannst mich abends anrufen. Ne? Und ich habe gedacht, es wird nicht passieren, das wird schon alles gut, weil ich selber diese Tiefe von so einer Krankheit gar nicht ermessen konnte, bin ich ja ehrlich zu euch. Und irgendwann vergingen ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, liege ich abends auf dem Sofa und war eingeschlafen und habe so gedacht, vielleicht kennt ihr das so im Halbschlaf, mein Handy hat gerade geklingelt, ne? Es war überhaupt nur Zufall, dass ich es noch anhatte. Und habe dann aber gedacht, ist doch egal, er ruft morgen nochmal an. Und dann klingelt das Telefon nochmal, es war mitten in der Nacht. Und dann gucke ich rauf und sehe, dass das eben dieser Freund ist. Und dann bin ich rangegangen und am anderen Ende war nur Weinen zu hören. Und ich habe relativ schnell mitgekriegt, okay, jetzt weniger lustig. Und dann hat mir dieser Freund eigentlich erzählt, dass er jetzt sein Leben beenden will. Und dass es jetzt besser ist, wenn es vorbei ist. Und der ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder, zwei kleine Mädels. Und ich war sofort hellwach, also ich habe meinen Schlaf sofort beendet. Und habe nur diese Kinder vor mir gesehen. Ich habe gedacht, Jesus, lass das nicht zu. Und wir haben dann telefoniert und er war völlig aufgelöst, er war wirklich bereit, sein Leben zu beenden. Und wir konnten das dann so ein bisschen, Gott sei wirklich Lob und Dank, so ein bisschen hinbiegen, dass wir erstmal in die Nacht gehen. Ich habe dann gesagt, Mann, ich muss immer auflegen, ich muss gleich wieder aufstehen. Und es war dann alles okay und habe ihn dann über die nächsten Tage so ein bisschen begleitet. Und wir kommen dann richtig ins Gespräch über Gott. Und ich wusste, jetzt ist wirklich dran, da in die Tiefe zu gehen. Und hat er da wirklich, war fragend gewesen und dann war Ostern, jetzt dieses Jahr Ostern und an Ostersonntag klingelt abends mein Telefon wieder und ich habe gedacht, okay, ich muss wieder rangehen, ne? Ich weiß nicht, was los ist. Und dann erzählt er mir, wie ihn über die letzten Nächte, nachts ist er wach geworden und wie ihm da Jesus begegnet ist. Und dann haben wir geredet wieder viel und irgendwann haben wir uns jetzt die letzten Wochen getroffen und dann hat er sein Leben Jesus übergeben. Preist den Herrn wirklich. Und wisst ihr, was so erstaunlich ist? Es hätte ein anderer Freund sein können. Es hätte ein Freund sein können, der gesund ist und wo alles so ein bisschen passt, der sich ein bisschen für den Glauben interessiert. Aber es war er. Jemand, der bereit ist, sein Leben abzuschließen, sein Leben zu beenden, Der gibt einige Wochen später sein Leben in Jesu Hände. Ist das eine Frucht, die wir verstehen können? Ich kann es nicht begreifen. Es ist so ein Zeugnis für mich gewesen, für mich wirklich auch persönlich so aufbauend, weil ich mir gedacht habe, an was für einen Gott darf ich glauben? Ein Gott, der Leben bejaht, der mich an der Hand nehmen will und mit mir sehen will und der will, dass ich eine Frucht bringe, die nicht messbar ist. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, Pfingsten wirklich zu feiern, denn Jesus wohnt in uns. Und im Johannes heißt es mal, wir werden noch größere Dinge tun als er. Können wir das verstehen? Ich kann es nicht verstehen. Das sagt Jesus. Wir werden größere Dinge tun als er. Und dazu will ich euch Mut machen, wirklich. Als Gemeinde und aber auch für jeden ganz persönlich. Jesus wartet darauf, den Samen zu sehen, richtig zu sehen. Und es ist keine Frage, ob er Frucht bringt, sondern da steht ein Ausrufezeichen drin. Amen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen. Danke, dass wir Pfingsten feiern dürfen und wirklich feiern dürfen. Und danke, dass es nicht mehr für uns ein Fest der Ernte ist und ja, ein Fest, wo wir Opfer bringen müssen oder sollen, sondern ein Fest zur Erinnerung, dass du in uns wohnst und dass das einen Grund hat, Herr, weil du Beziehungen mit uns möchtest, weil du uns nah sein möchtest, weil du uns verändern willst. Herr Jesus, und ich kann nur für mich reden, ich brauche diese Veränderung immer wieder neu, Herr Jesus. All diese Dinge, die du in diesem Gleichnis beschreibst, sind eine Realität in meinem Leben, Herr Jesus. Aber danke, dass ich wissen darf, dass du nicht immer darauf schaust, was ich nicht schaffe, was ich nicht kann, was ich falsch gemacht habe, sondern dass du nach vorne schaust und mich an die Hand nehmen willst und mit mir gemeinsam aufs Feld gehen willst und diesen Samen richtig sehen willst. Ich freue mich darauf, Herr. Ich freue mich, dass ich wissen darf, was der Name Jesus bedeutet. Und ich möchte an meine Geschwister heute Morgen hier segnen. Jeden Einzelnen. Du siehst, was jeden bewegt. Es sind überall andere Probleme. Aber ich weiß, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Herr Jesus, es mangelt uns oft an Glauben. Aber danke, dass du uns nicht verurteilst, sondern dass du uns an der Hand nehmen willst. Also möchte ich euch segnen im Namen Jesu. Amen.